einigen Wochen gab es mal wieder Diskussionen über Doping. Auslöser war eine Studie des Bundesinstituts für Sportwissenschaft. Die haben sich nämlich das Doping in der BRD angesehen, vor allem in den 50er, 60er Jahren, und hatten da relativ deutliche Ergebnisse darüber, wie früh und wie häufig gedopt wurde, auch in der BRD, und wie wenig Sportfunktionäre dagegen unternommen haben. Dann gab es da so ein paar Tage eine Diskussion, wo vor allem eines zentral war, der Wunsch nach einem sauberen Sport. Genau damit hat sich Martin Kraus beschäftigt, in einem sehr zu empfehlenden Buch, was im Verbrecherverlag herausgekommen ist. Wer macht den Sport kaputt? Das ist die Frage des Buches. Doping, Kontrolle und Menschenwürde ist der Untertitel.
Ich glaube, ich bin für die Freigabe von Dopingmitteln, aber sozusagen mir ist etwas unwohl bei dieser Formulierung, weil ich selbstverständlich gegen Doping bin. Ich würde jedem Sportler, so ich denn überhaupt je gefragt würde, dringend davon abraten, diese Mittel zu nehmen. Aber mein Fokus liegt darauf, wie hoch sind denn so die Kosten oder die Schäden, die entstehen, wenn man Doping weiterhin so kontrolliert und verfolgt, wie man es zurzeit macht. Also diese Eingriffe in die Privatsphäre und in ganz wichtige Grundrechte, die passieren, oder der Umstand, dass ausgerechnet Sportfachverbände Berufsverbote verhängen dürfen. All das sind Schäden, die ich sehr, sehr schlimm finde und die im Zusammenhang mit durch die Anti-Doping-Praxen entstehen. Die Freigabe einfach aus Prinzip zu fordern, ich glaube nicht, dass das irgendjemand gerne tut. Wenn man sagt, pragmatisch, wie der Günther Herburger, es ist da, deswegen wird es genommen. Gut, so pragmatisch kann man sein. Gibt es aber natürlich auch starke Gegenargumente. Man kann auch, also sehr zynisch gesprochen, kann man auch sagen, Pistolen sind da, man kann sie einsetzen. Das würde ich so pragmatisch für mich selber nicht sehen wollen. Also da braucht es irgendwelche Regeln. Sehr wichtig scheint mir aber bei dem Herburger das Argument zu sein, dass einfach die menschlichen Körper, Athletenkörper, mein Körper, dein Körper, dass die nie natürlich sind, sondern dass die immer durch Chemie, durch eine Nahrungsmittel, die durch industrielle Arbeitsteilung entstanden sind etc., auch durch die Evolution, die auch ein gesellschaftlich geleiteter Prozess ist, dass so Körper entstehen und Körper verwandeln. Also dass man es doch immer zu tun hat mit einem, was ich nenne, vergesellschafteten Körper und nie der reine natürliche Körper. Und in dieser ganzen Anti-Doping-Diskussion wird immer so getan, als ob es reine Körper, saubere Körper gäbe. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz unangenehmer, beinahe schon völkischer Reflex, eine Angst vor dem vergesellschafteten Körper zu haben.
Ja, soweit Martin Kraus über den durchaus ideologischen Wunsch nach einem sauberen Sport. Und das zielt natürlich auch auf eine gesellschaftliche Entwicklung, die mal als Pharmakologisierung des Alltags beschrieben wurde, von Günther Ament. Also Ament hat da so eine Diagnose durchaus zu Recht aufgestellt, wo er sagt, der Konsum von Pillen, Substanzen verschiedenster Art hält Einzug in alle Lebensbereiche. Nicht nur in den Sport, auch in die Sexualität, in die Arbeitswelt und so weiter. Ament sagt dann, dass all diese Substanzen ganz unverzichtbar sind, um überhaupt überleben zu können. Um zum Beispiel der permanenten Forderung nach Selbstoptimierung Genüge zu leisten. Eben gerne auch mal mit chemischen oder anderen Mitteln. Daraus ergeben sich möglicherweise ein paar Fragen. Zum Beispiel die Frage, ob denn die relativ willkürliche Unterscheidung zwischen Drogen und Medikamenten so langsam hinfällig wird. Oder zum Beispiel auch die Frage, was denn mit so einer gegenwärtigen Bedeutung von Party- und Freizeitdrogen passiert. Warum und wozu werden die eigentlich konsumiert? Geht es ja darum, zumindest den Versuch zu starten, aus dem Alltag auszubrechen, Genusserfahrungen zu haben, die man sonst nicht haben könnte. Ist das überhaupt noch das bestimmende Motiv? Wie verhält sich es mit dem Rausch? Und welche Rolle spielt die Sucht? Vor allem dann, wenn chemische Substanzen im Alltag ohnehin allgegenwärtig sind. Auch das sind Fragen, mit denen sich Robert Feustel beschäftigt hat. Er hat seine Dissertation vor kurzem veröffentlicht im Pfing Verlag und da schaut er sich vor allem die Entwicklung des Rausches an.
Was man unter Drogen versteht, ist tatsächlich auch kulturgeschichtlich völlig unklar. Die Debatte kann man an einem Punkt beenden, am anderen muss man sie aufmachen. Beenden würde ich sie darin zu sagen, das ist irgendwas, was den Stoffwechsel verändert und irgendwas mit einem macht. Also wenn ich den Rauschbegriff ausdehne auf alle möglichen Formen von schönen Momenten, von Erfahrungen, die irgendwie nett und angenehm sind, dann weiß ich nicht mehr genau, wie ich ihn differenzieren soll von einem knüppeldicken LSD-Rausch, der mich immer ganz anders hinbringt. Ein anderer Punkt, der wieder in die Ökonomisierungsschiene fällt, und die ist sozusagen die Frage, die Grenze zwischen Medikament und Drogen. Also Das ist auch bekannt, ich weiß nicht, wie gut euch das bekannt ist, man muss es nicht ewig ausführen, dass die formell überhaupt nicht haltbar ist. Also es ist in die USA, in den USA sind mittlerweile, glaube ich, 15 oder 16 Bundesstaaten haben Marihuana oder Haschisch legalisiert, also an der Oberfläche zur Therapie bei MS-Patienten, bei anderen Schmerzpatienten. Unter der Hand ist das auch eine Art von Opportunitätsprinzip, also man legalisiert es formell nicht, sondern nur für Patienten, um es dann legal abgeben zu können, also damit nicht die Strafverfolgung nicht mehr so weit ist. Wenn man sozusagen die politische Geschichte vor Augen hat, dann ist die Geschichte der Drogen seit 1920 etwa immer politisiert, also Dada, ja, die Surrealisten, Benjamin, das sind Leute, die sozusagen ganz zielsicher Drogen konsumieren mit einem bestimmten Effekt. Etwa ein Jahrhundert lang steht der Drogendiskurs und der Rauschdiskurs der politischen Vernunft und der staatlichen Vernunft entgegen. Also Drogen sind oder Drogenerzählungen sind die, die sich dem normalen Funktionieren der Gesellschaft gegenüberstellen. Irgendwie macht es keinen Unterschied mehr. Also wenn man zum Beispiel die Firmenkultur bei Google sich anschaut oder bei anderen Big Playern, die darauf erpicht sind, am Kaffeeautomaten sind die kreativen Momente, die haben einen Kicker im Büro stehen, die können, bei Google ist das krass, die haben ein Schwimmbad, die können während der Arbeitszeit baden gehen. Und die Form von Drogenkonsum passt sich dem ganzen Spiel total an. Das ist sozusagen ein Teil der spätkapitalistischen Arbeitswelt. Und es steht dem politischen oder ökonomischen Funktionieren nicht mehr entgegen, was es tatsächlich ja, eigentlich seit ja, bis in die 70er Jahre immer wieder gemacht hat. Als jedenfalls als Erzählung, ja, als Narrativ war es gegen die bürgerliche Gesellschaft gerichtet. Und jetzt ist der Drogenkonsum wunderbar eingepasst.
Ja, Robert Feustel über die Entwicklung des Rausches, über Drogen, die allerdings auch mittlerweile Mittel geworden sind, mit denen das Sorritte selbst sich optimieren kann. Die Verwandlung von Fremdzwängen in Selbstzwänge, um es soziologisch auszudrücken. Die Verinnerlichung des Zwangs. Eine ganz entscheidende Veränderung in den letzten 20, 30 Jahren. Ein Zwang, der nicht etwa verschwunden ist, sondern droht unsichtbar zu werden. Über diese Veränderung, gerade was die Arbeitswelt betrifft, hat vor kurzem Thomas Ebermann einige interessante Sätze formuliert. Thomas Ebermann, früher Fraktionsvorsitzender der Grünen, heute vor allem ja, als Theaterregisseur auch mittlerweile aktiv, hochgelobt in Feuilleton, schreibt den einen oder anderen Artikel und Bücher. Und wir hören da mal rein in das, was Thomas Ebermann sagt. Über die Veränderung der Arbeitswelt.
Damit einhergehende Umwandlung des Beaufsichtigtwerden durch Stechuhr und Personal, die Ersetzung dieses Vorgangs durch eine dem Menschen schließlich selbst innewohnende Sehnsucht, dass zum Beispiel im Produktionsprozess keine Stockungen auftreten mögen, wo die Stockung ja Entlastung vom Arbeitstempo bedeutet. Dieses Nervöswerden, wenn es nicht weitergeht, unabhängig davon, was für ein Blödsinn man da macht. Das ist eine neuere Erscheinung in der kapitalistischen Welt, die ja sehr viel damit zu tun hat, dass wenigstens im Keynesianismus noch denkbar und möglich war, dass man gemessen wird, ob man den Anforderungen des Produzierens gewachsen ist und nicht auch noch gemessen wird, wie viel Enthusiasmus man dafür mitbringt. Es ist wirklich ein großes Phänomen, dass allein in den letzten 5 Jahren mehr als 3000 Firmen sich eine Hymne zugelegt haben, in der die Belegschaft besingen muss, wie schön es auf der Arbeit ist. Zum Beispiel die Tengelmann-Belegschaft singt gerne, wenn es sich um Selbstzwang handelt. So wie das Herz liebt das Blut, so lieben wir unsere Kunden. Meine Lieblingshymne wird gesungen in Deutschlands zweitgrößter Kugellagerfabrik. Die hat den Refrain, ich freue mich so auf Montag. Wenn wir also mit Karl Marx sagen, wer sich um die Bedürfnisse der Menschen kümmert und diese für verkümmert hält, dann können wir sagen, Keynesianismus bedeutet die Annäherung des Verhaltens in der Freizeit an das Arbeitsleben. Das festzustellen ist ganz einfach. Man muss sich nur eine halbe Stunde in ein Fitnessstudio stellen und den Leuten zugucken. Es ist ununterscheidbar, ob sie gerade Freizeit verbringen oder arbeiten. Die Sehnsüchte, die von der Kulturindustrie befriedigt werden, sind Sehnsüchte, die in der konkurrenzhaften Art des Produzierens angelegt werden. Die Sehnsucht nach Zerstreuung zum Beispiel ist eine Sehnsucht, die darauf schließen lässt, dass die Menschen dermaßen zur Entsagung gezwungen werden, dort, wo sie ihr Geld verdienen, dass die Kraft nur noch ausreicht zur Zerstreuung.